Geschenke sind schon was Tolles. Besonders, wenn man die ganze Familie damit in Aufruhr bringen kann. Bei uns ist zu Hause immer Party gewesen. Also nicht immer mit Kugel und Musik oder so, aber Party heißt bei uns viele Menschen. Wir haben gefeiert. Feiert ihr zu Hause auch, Alena? Oh, jetzt quatscht die Mama mit Alena. Jetzt muss ich kurz warten. Feiert ihr auch zu Hause, Alena, manchmal? Oder oft? Manchmal ist auch immer die Bude voll, ne? Richtig viel los, so richtige Pfadfinder. Bei uns auch. Wir haben sogar einen richtig großen Grill, wahrscheinlich größer als eurer. Wahrscheinlich ist das so typisch, da kommen dann nur Würstchen und einen großen Grill. Da kommen nicht Würstchen und Steaks drauf. Der ist. Da kommt ein ganzes Lamm rein. Klack! Also wenn wir grillen, dann muss da auch dann richtig viel kommen, ne? Also dann kommen richtig viele Menschen. So 30 ist wenig, aber macht Spaß, ne, mit 30 Leuten. Aber der Garten ist größer. Und bei der Einschulung, oh, und ich konnte nicht da sein, da waren 60 Leute da. 60, weißt du, wie viele das sind? Das ist so viel wie die Gemeinde. Ein Drittel, sowas habt ihr noch gar nicht, ne? Wie viele jetzt hier sind, schätze ich mal, ne? 180. Richtig voll. Und bei uns konnten wir Kinder immer Freunde mitbringen. Und selbst wenn zum Mittagessen es klingelte, haben wir nicht gesagt, kommst du bitte später wieder? Sondern zack, Papa hat gesagt, der kommt jetzt erstmal rein. Dann wurde gar nicht gefragt, wie viel Hunger. Und wenn der Teller leer war, das wussten die am Anfang nicht, bis sie dann irgendwann den Teller weggezogen haben. Also richtig viele Feste haben wir gefeiert. Und Feste feiern, das ist, finde ich, total wichtig. Ich habe ja so eine Predigtreihe jetzt gerade und predige über Mission. Und Mission wird immer so, oh, was ist denn Mission? Und wir haben in der Vergangenheit darüber geredet, dass es nichts anderes ist, als dass Gott den Menschen so sehr liebt, dass er mit uns die Ewigkeit verbringen will. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, da wird auch so beschrieben, was er denn die ganze Zeit vorhat mit uns. Und auch jetzt schon. Also da geht es ja nicht einfach nur darum, dass wir dann da sitzen und Däumchen drehen. So, und uns langweilen, in der Nase popeln. Oder solche Sachen, sondern da gibt es die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ah, eine ganz bekannte Geschichte, die ich heute mal aus einer ganz anderen Perspektive erzählen möchte. Und zwar aus der Perspektive des Feierns. Des Feierns zu Hause. Da sind diese zwei Brüder. Ein großer und ein kleiner. Und interessanterweise, bei den Bildern von deiner Mama und deinem Papa waren ja immer die kleinen Geschwister dabei. Der Noah, das ist der Bruder von Lana, der war auch auf dem Bild dabei und so richtig stolz. Meine Schwester ist jetzt in der Schule. Richtig cool. Und hier sind zwei Brüder, die werden ein bisschen anders beschrieben. Nicht so, als wenn sie aufeinander stolz wären. Das Feiern zu Hause scheint da ein bisschen zu kurz gekommen zu sein. Das kannten die wohl nicht richtig, weil der eine sich gedacht hat, nee, hier ist langweilig. Ich glaube, es gibt draußen coolere Partys. Das macht viel mehr Spaß. Also geht er zu Papa, er ist schon alt genug, und sagt, Papa, gib mir mal dein Erbe. Und Erbe heißt, alles, was du mir geben willst, wenn du tot bist, das gib mir schon mal jetzt. Und das heißt auf Deutsch, eigentlich wollte er, dass sein Vater stirbt. Nicht gut, ne? Das ist nicht groß feiern. So, und der Vater, jetzt könnte er ja sauer sein, sagen, Christe nicht, da kannst du noch ewig warten. Der macht das einfach. Da steht, er gab das Erbteil nicht nur seinem Sohn, dem Jüngeren, der gehen wollte, sondern er gab es auch dem Älteren. Wer ist ja nur fair, ne? Dem einen gibt das und der andere guckt ihm die Röhre. Ne, dann hat er gesagt, du kriegst es auch. Ihr könnt beide machen, was ihr wollt, ihr seid frei. Und dann geht's los. Er geht raus, der jüngere Sohn hat ordentlich Kohle in der Tasche. Und irgendwann hat er alles ausgegeben, ich mache die Geschichte an der Stelle mal kurz, die meisten kennen die ja, hat alles ausgegeben, dann kommt eine Wirtschafts- und Hungerskrise und er kriegt nur noch einen Job auf dem Bauernhof. Kennst du Bauernhof? Bauern mit so Schwein oder so ähnlich, ich wollte nicht grunzen, das klingt eh albern, aber Schweine, ne? Pferde sind eh noch coole. Wir machen Pferde, jetzt sage ich euch, wie meine Nichte das gemacht hat. Das habe ich noch nie gehört. Ne? Jetzt kommt, machen wir mal so ein Wiehern, dann macht ihr euch jetzt aber lächerlich. Die macht einfach. Ha, das fand ich richtig cool, als sie das mit zwei das erste Mal gemacht hat. Also richtig auf dem Bauernhof, aber nicht so den schön aufgeräumten Bauernhof, sondern eher wie der in Kroatien bei meinem Opa. Der hat auch Schweine, als Adventist Schweine. Fragen die anderen Adventisten immer, wie, du kannst doch nicht hier, du kannst doch keine Schweine haben. Und mein Papa, mein Opa, natürlich, sind ja meine Hausschweine. Und Adventisten sind die besten Freunde der Schweine. Wir lassen sie leben. Mein Opa ist cool. Und er kommt in diesen Bauernhof. Richtig dreckig. Und wo wohnt er? Auf den schönen Strohball? In einem schönen Bauernhauszimmer? Nein. Im Stall. Im Schweinestall. Auf dem Boden. Wo der Mist liegt. Absolut nicht gut. Stinkt. Und da liegt er dann so und denkt sich, ah, zu Hause, wenn ich nur für meinen Vater arbeiten würde, würde es mir besser gehen. Selbst wenn ich nicht mehr Sohn bin, aber wenn ich für ihn arbeiten würde, dann würde ich ein ordentliches Zimmer kriegen. Ich habe vielleicht dann nicht mehr mein breites Bett, 2 Meter, sondern vielleicht nur noch 80 Zentimeter oder 60 Zentimeter, ganz schmal, wie auf einem Boot, vielleicht nur noch 50 Zentimeter. Aber ich habe wenigstens ein Bett, denkt er sich. Der Sohn hat aber eine Sache, die er nicht ganz so richtig von Anfang an begriffen hat. Und das erzählt die Geschichte erst später, aber der Leser merkt das eigentlich schon. Man liest so die Geschichte und man denkt sich, oh Sohn, du glaubst gerade an dieser Stelle, dass du dein Zuhause verloren hast. Dass du nicht mehr dazugehörst zu der Familie, weil du gegangen bist mit deinem Erbe. Aber die Geschichte erzählt uns, dass er niemals sein Zuhause verloren hat. Der Sohn hat niemals sein Zuhause verloren. Während er da so ist, erzählt die Geschichte, dass der Vater die ganze Zeit Ausschau hält. Die ganze Zeit. Und dann kommt die Situation, wo er seine Ausrede, der jüngere Sohn, oder seine Entschuldigung vorbereitet und sagt, okay, ich werde jetzt nach Hause gehen, weil da geht es mir besser. Und er sagt so, wie könnte die Entschuldigungsrede aussehen? Entschuldigung, Papa, ich habe wirklich Blödsinn gemacht. Das war nicht gut. Ich habe gesündigt, sagt er dann. Aber ich bitte dich, dass ich als dein Knecht arbeiten kann und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Fertig auswendig gelernt, wie in der Schule. Muss ja abgeliefert werden, wenn der Vater dann kommt und steht. So, und was möchtest du jetzt, mein Sohn? Ne? Das war so die Vorstellung, wird er mir hier so zeigen. Und er bereitet das vor. Und nur wir wissen, nicht der Sohn, dass der Vater die ganze Zeit da steht und wartet, dass er nach Hause kommt. Das weiß der Sohn gar nicht. Und dann kommt die Situation, wo der Sohn kommt. Von Weitem. Stellt euch mal, kennt ihr diese Straßen, die so ganz lang in die Landschaft gehen? Keine anderen Häuser, ne? Da hinten ist der Hof des Vaters, die Straße vielleicht mit schönen Bäumen, so eine Allee, so einen schönen Sommer, wie wir ihn gerade haben. Es regnet. Das stellen wir uns immer schön sonnig vor, ne? Vielleicht hat es ja geregnet, ne? So wie jetzt. Es regnet. Der Sohn ist klitschenass. Der Vater sowieso. Ohne Regenschirm gab es damals noch nicht. Vielleicht hat er sich ein paar Blätter drüber gehalten. Ich verändere die Geschichte gerade ein bisschen. Es gallert. Sagt man hier auch gallern, ne? Aus Eimern schüttet es. Und dann sieht der Vater von Weitem, da kommt ein Mann. Er erkennt noch nicht wer. Und er hofft, könnte das mein Sohn sein? Das wäre so schön, wenn das mein Sohn wäre. Und er kommt immer näher, immer näher. Irgendwann setzt er sich die Brille auf, die es damals noch nicht gab. Guckt. Und merkt so, ey, das ist mein Sohn. Das ist mein Sohn. Und er macht das Tor auf, rennt raus, rennt dem Sohn entgegen. Genau, das Kleid macht er hoch. Also, weil die ja damals Kleider trugen, das muss auch witzig ausgesehen haben. Und umarmt den Sohn. Und der Sohn fängt an mit der Ausrede. Stell dir vor, so, kennt ihr das, wenn ihr nicht umarmt werden wollt? So wahrscheinlich, das wirkt echt so, in dem Augenblick, wo die Geschichte erzählt, dass der Sohn umarmt wird, fängt er an, eine Ausrede oder eine Entschuldigung zu formulieren. Also normalerweise umarmt man dann zurück, aber der fängt an zu quatschen, der Sohn. So, ja, Vater, tut mir leid. So, während er umarmt wird, Vater, tut mir leid. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und dann, wisst ihr, dann kommt er, lass mich als dein Tagelöhner arbeiten. Und so weit kommt er gar nicht. Er sagt nur, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und der Vater hört das und sagt, Knechte, kommt mal her, bringt ihm neue Kleider, holt mal den Ring her, macht ein Fest fertig, holt das Lamm und schmeißt ein Fest. Und der Ring, Alena, weißt du, was ein Ring ist? Wofür der steht? Ein Ring, der heißt, du gehörst dazu. Du bist im Bund. Du gehörst noch zur Familie. Mama und Papa haben auch einen Ring, ne? Ein Ehering. Die gehören zusammen. Und jetzt gibt der Papa seinem Sohn den Ring. Und er sagt, du willst Knecht sein? Du bist und warst und wirst immer Sohn bleiben. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass so eine Moralpredigt kommt. Oh, was hast du denn alles gemacht? Das ganze Geld ist weg. Und was hast du da alles erlebt? Und bla bla bla. Keine Vorwürfe. Nicht vom Vater. Es gibt ja noch den älteren Bruder. Und den möchte ich gar nicht als Buhmann darstellen. Der wird immer so als Buhmann dargestellt. So, ne? Das, was er sieht plötzlich, ist, hey, die feiern eine Party, was ist da los? Da ist ein Riesenfest. Und warum weiß ich nichts davon? Kommt also hin, fragt die Mitarbeiter da, hey, warum geht hier ein Fest, ohne dass ich was davon weiß? Und dann sagen die, ja, dein Bruder ist wieder da. Der ist wieder da. Er geht nicht mehr rein in die Party, sondern lässt den Vater rauskommen und sagt, Vater, was ist denn hier los? Der kriegt eine Fest und ich, Maloch, hier den ganzen Tag arbeite, setze mich für dich ein und ich würde so gern mit meinen Freunden auch mal feiern. Steht da wirklich, mit meinen Freunden hast du mir kein Fest gegeben, nicht einmal. Und dann sagt der Vater nur, du hast das die ganze Zeit vor deiner Nase. Du kannst die ganze Zeit feiern. Du sollst leben. Und das sind jetzt die Worte, die zwei Worte, die hier ganz dick in der Bibel sind. Dein Sohn, dein Bruder war verloren und jetzt ist er wieder zu Hause. Und er verbindet es mit dem Wort und er lebt wieder. Er lebt wieder und darum feiern wir. Zwei wichtige Worte. Er ist wieder zu Hause, er lebt wieder und darum feiern wir. Das Zuhause ist der Ort, wo gefeiert werden soll. Und zwar das Leben. Dass wir leben, ist das Wichtigste für Gott. Das Wichtigste. Und zwar, dass wir leben ewig, aber jetzt auch schon das Leben in Fülle haben. Ich glaube, dass wir das ganz oft so hören, gerade von Pastoren oder Gemeindegliedern. In der Gemeinde geben wir oft die Antwort, ja, Gott liebt dich doch. Und ich glaube, dass es ganz oft nicht ins Herz kommt, so wie bei dem Sohn, der zu Hause geblieben ist. Der meint, er muss einfach nur bestimmte Sachen machen. Ist doch gut, dass er fleißig war, das sagt der Vater ja gar nicht, dass es schlimm wäre. Ja, ist gut, dass er rackert und was macht und sein Leben aufbaut. Wahrscheinlich hat er auch Freude dabei, aber irgendwie kommt er nicht dazu, das Leben mit seinen Freunden zu teilen, mit seinen Freunden zu feiern. Der ist die ganze Zeit zu Hause und es geht ihm nur um die Arbeit oder nur um den Vater. Und er kommt nicht mehr dazu, Beziehung zu leben. Und meint, es liegt am Vater. Und dann sagt der Vater ihm ohne, wieder keine Moralpredigt, sondern sagt, hey, es ist alles vor deiner Nase. Feier. Fang an zu leben. Fang an zu leben. Manchmal meinen wir, dass wir ohne Gott ein cooleres Leben hätten. Dass es mehr Freude machen würde. Dass das ja mit Gott nur Schranken sind. Dass es langweilig ist. Dass es alles verboten ist. Und diese Geschichte erzählt uns, nein, Jesus möchte, dass wir wissen, dass unser Vater derjenige ist, der sagt, mein Zuhause, ist die größte Party. Das ist ein Fest, wo alle willkommen sind und wo jeder Sohn oder Tochter ist. Und du wirst es immer bleiben. Du bist Tochter. Du bist Sohn. Egal welchen Weg du gehst, egal was Neues auf dich zukommt, egal wohin du gehst, egal was du machst, die Zugehörigkeit ändert sich nicht. Es wird auch nicht so sein, dass du einen Eintritt zahlen müsstest oder besondere Leistung erbringen möchtest, wenn du wieder nach Hause kommen willst. Gott sagt dir, ich möchte mit dir leben. Ich möchte, dass dein Leben gesegnet ist, beschenkt ist, gut ist. Ich möchte, dass es dir gut geht. Und ich wünsche mir, dass die Familie so ist, sagt er, dass sie alle zusammen feiert. Und er will die Brüder wieder zusammenbringen und man weiß jetzt nicht, ob der Sohn danach sagt, jetzt gehe ich mit auf das Fest. Die Geschichte erzählt es gar nicht. Mein Ausgang der Geschichte ist, dass der Sohn da steht, der Vater ihm sagt, hey, du hast es die ganze Zeit und jetzt komm mit und feier. Und sich der Sohn sagt, stimmt eigentlich. Und er geht rein, umarmt seinen Bruder und feiert. Deswegen ist das nicht die Geschichte des bösen und des guten Bruders oder der zwei bösen Brüder, sondern mein Happy End Format dieser Geschichte merken beide Brüder, dass sie eigentlich daneben lagen. Der Jüngere am Anfang oder ja, hey, mir geht's besser ohne Gott, und der Ältere später, hey, ich konnte ja nie feiern. Und beide merken, hey, wir haben uns so in unserem Vater getäuscht. Der ist ja ganz anders. Und dann kommen beide zusammen und umarmen sich. Komischerweise glaube ich das nicht einfach nur so, dass das so erzählt wird, weil ich das so meine, sondern weil die Bibel ja weitergeht. Ne? Habt ihr schon mal weitergelesen? Da kommen ja einige Geschichten noch. In Kapitel 17 geht es um das Vergeben. Und Jesus erzählt das alles an einem Stück und will den Jüngern, den Nachfolgern, die ja mitkommen, etwas deutlich machen. Und es wirkt so, als wenn die Vergebung, die dann da erzählt wird von Jesus, die Leute noch in Erinnerung haben. Weil stellt euch jetzt vor, die Predigt würde weitergehen. Ich weiß, wollen jetzt nicht alle. Aber dann würde Jesus diese Geschichten einfach weitererzählen. Und man würde später merken, hey, könnten sie nicht zusammengekommen sein? Er redet plötzlich über Vergebung. Ja, das Leben ist nicht immer ein Happy End. Aber Jesus macht deutlich, jeder von uns hat die Chance, dass es eins geben wird. Es gibt dieses Fest in unserem Leben. Selbst wenn wir vielleicht meinen, oh, das Leben ist gerade so anstrengend. Oder ich bin zerstritten. Da sagt der Vater, hey, bei diesem Fest geht es nicht darum, Sachen zu vergessen, dich zu berauschen, damit du deine Probleme vergisst, sondern dass du das in den Mittelpunkt stellst, worum es geht. Um Beziehung, um das Leben selbst und die Gemeinschaft mit dem Vater. Amen.